Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Boller, ich bin 21 Jahre jung, bin Studierender am Marburger Bibelseminar und komme ursprünglich aus dieser Gegend. Und deshalb bin ich besonders dankbar, heute hier in Königsbrunn sein zu dürfen. Für mich in einer besonderen Rolle, denn ich darf, wie bereits angekündigt, heute predigen, weil ich in meinem dritten und schon letzten Ausbildungsjahr bin. Den Bibeltext aus Jakobus 5, 13 bis 16 durften wir eben schon kreativ erleben. Und ich möchte zu Beginn noch ganz praktisch in die Thematik einstarten und lade euch ein, mit mir zu beten. Wir danken dir, Gott, für diesen Moment. Danke, dass wir deine Gegenwart genießen dürfen und nun in Gemeinschaft oder auch durch die digitalen Wege uns auf das fokussieren dürfen, was du vorbereitet hast. Lass uns mit all unseren Sinnen dich wahrnehmen und dir begegnen. Amen. Ja, spätestens nach diesem Gebet gerade habt ihr alle schon einmal Erfahrungen mit Beten gemacht. Ich denke, die meisten von euch haben auch schon oft selbst gebetet. Und das Spannende ist hierbei, dass wir alle unsere eigene Art und Weise haben, wie wir beten, warum wir beten, weshalb wir beten, wann wir beten, wie wir beten und so weiter. Und das ist gut so. Gleichzeitig dürfen wir aber auch das Privileg genießen, dass wir durch die Bibel einige Ermutigungen und Ratschläge zu diesem Thema bekommen, die uns gemeinsam helfen können. Und genau diesen Bibeltext, den wir ja gerade schon von Tobi vorgetragen bekommen haben, den möchte ich nochmal laut vorlesen. Ich persönlich habe mich für die Hoffnung für alle Übersetzungen entschieden. Ihr könnt also jetzt über die Präsentation mitlesen oder aber eure eigenen Bibeln aufschlagen. Leidet jemand unter euch? Dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude? Dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken helfen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Dieser Text stammt ursprünglich aus dem Jakobusbrief. Und dieser wurde passenderweise von Jakobus geschrieben. Dieser Mann verfasste vor ca. 1950 Jahren ein Rundschreiben an die judenchristlichen Gemeinden rund um Jerusalem. Und diese Menschen waren in einer ganz bestimmten Situation. Und damit wir uns da besser hineinversetzen können, lade ich euch ein, gemeinsam mit mir auf Zeitreise zu gehen. Ihr dürft also an dem Platz, wo ihr gerade seid, eure Augen schließen und eure Fantasie anschalten. Stell dir doch einmal vor, du lebst vor 2000 Jahren. Deine Vorfahren haben dir schon viel über die Geschichte mit Gott und seinem auserwählten Volk erzählt. Von Abraham über Noah, Mose und die Könige. Doch in den letzten 6 Jahrhunderten ging vieles schief und nach der Zerstörung der eigenen Heimat, in die deine Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern wieder zurück durften, um sie aufzubauen, ist nichts mehr wie früher gewesen. Das haben dir zumindest deine Eltern erzählt. Doch in den letzten Jahren hat sich sehr viel geändert. Jesus von Nazareth hat in Israel so viel durch seine Wunder, Predigten und Taten verändert, dass es einen großen Umbruch gab. Gott hat sich nach 400 Jahren wieder voll und ganz gezeigt. Jesus hast du sogar schon mal persönlich in Jerusalem getroffen und seine Worte gehört. Was für ein inspirierender Mensch. Inzwischen ist er schon eine Weile nicht mehr da. Die Apostel sprechen davon, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Doch bei uns geht es weiter. Viele Wunder geschehen, die Apostel halten Predigten, Gemeinden entstehen, wachsen und verändern sich und viele Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Das stört allerdings die Juden und so beginnen sie mit der Verfolgung auf die sogenannten Juden- und Heidenchristen. Trotz deiner langen jüdischen Tradition und Lehre bist du unsicher, was du jetzt tun sollst. Du erlebst sowohl Freude, weil es eine sehr besondere Zeit ist, in der sehr viel passiert, als auch Leid, weil du Angst hast vor den Umständen. hier endet diese Zeitreise. Du darfst deine Augen gern wieder aufmachen und an deinem Platz im Gemeindezentrum oder zu Hause wieder auftauchen. Ja, mit diesem kurzen und vielleicht sogar realistischen Einblick in die Perspektive der Menschen zur damaligen Zeit konnten wir uns vielleicht schon mal ein kleines Bild machen, was Jakobus damals vorhatte. Und so wie vorhin Tobi das Ganze hier als Anleitung vorgelesen hat, ungefähr so hatte Jakobus das auch vor, denn er wollte den Menschen damals eine Hilfestellung geben, besonders hier zum Thema Gebet. Und deswegen möchte ich jetzt den Bibeltext Vers für Vers oder auch Schritt für Schritt wie eine Anleitung durchgehen. Vers 13. Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einer Grund zur Freude, dann sollt ihr Gott Loblieder singen. Keine Sorge, ihr müsst euch jetzt nicht melden und die Antwort auf die Fragen sogar auf YouTube in den Channel schreiben. Aber es ist schon spannend, dass Jakobus hier zwei unterschiedliche Situationen abfragt. Und das Besondere ist, dass diese beiden Situationen sehr unterschiedlich sind. Wir haben sie vorhin hier schon ein bisschen so erlebt, also Leid und auch Freude. Und dazu gucken wir uns mal genaueres an. Ich kenne diese Momente, in denen es mir schlecht geht, in denen ich traurig, enttäuscht, besorgt, ängstlich bin. Ich finde, Leid kann sehr vielseitig sein. Es gibt schwere Unfälle, Schicksalsschläge, Nöte oder Krisen. Wir sitzen alle gerade in einem solchen Sessel, denn die Corona-Pandemie trifft jeden und jede von uns. Und gleichzeitig ist es ganz unterschiedlich, wie wir das wahrnehmen, wie wir damit umgehen. Nun hatten wir bestimmt alle in dieser Zeit aber Momente der Angst, der Langeweile oder vielleicht sogar der Wut. Die Frage, die uns dann alle beschäftigt, ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir? Gleichzeitig gibt es aber auch so spannende Spieleabende, wo man 5 Stunden lang mit Taktiktüfteleien beim Risikobrett agiert und sich am Ende mitternachts denkt, ich habe verloren. Und dann leidet man auch. Und ja, das ist eine sehr einfache Form von Leid und dennoch möchte ich sie auch betonen. Denn hier wird nicht definiert, wer ein Recht hat zu leiden oder wo Leid anfängt und aufhört, sondern es geht vielmehr hier darum, was dann zu tun ist. Beten. Wie schön, diese Momente im Leben, in denen alles läuft, in denen man so viel lachen und genießen kann. Ich denke da an schöne Abende mit Freunden und Freundinnen, an köstliches Essen wie zum Beispiel ein Zwetschgadatschi oder an einzigartige Momente in der Natur, an besondere Menschen. Und gleichzeitig frage ich mich dann, warum bin ich so oft unzufrieden? Warum habe ich nicht diesen Blick, dass es mir so gut gehen darf, was ich für einen Luxus in Deutschland genießen darf, was ich für Privilegien habe? Und ja, ich vergesse, dem zu danken, der dafür verantwortlich ist, nämlich Gott. Wir sollten Gott viel mehr die Ehre geben, ihm danken, ihm Loblieder singen, Party machen für den Herrn. 2 sehr unterschiedliche Situationen und zwischen Leid und Freude ist noch so viel mehr an Situation und Emotion. Jakobus hat das bewusst so aufgegriffen, denn egal, ob es uns ganz schlecht, ganz gut oder zwischendrin geht, wir sollen beten. Zu jeder Zeit sollen und dürfen wir beten. In Vers 14 geht es weiter. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihm den Namen des Herrn mit Öl salben. Eine 3. Situation folgt, nachdem wir eben schon Leid und Freude hatten, nämlich Krankheit. Ein Thema, das uns gerade alle sehr beschäftigt, aber gleichzeitig schon immer präsent war. Ich vermute mal, dass Jakobus das ganz bewusst aufgegriffen hat, nachdem wir gerade schon diese beiden Situationen hatten, denn für mich gehört Krankheit auch zum Leid. Vielleicht wollte der Verfasser damals auch Folgendes den Leuten sagen. Leute, vergesst nicht zu beten, wenn es euch schlecht geht. Denkt daran, dass sich Freude und Leid abwechseln. Wir bekommen hier eine dritte Form von Gebet vorgestellt, nämlich die Fürbitte oder auch das seelsorgerliche Gebet. Das ist eine Form, wo es nicht nur darum geht, dass ich persönlich zu Gott reden darf, sondern dass ich mit meinen Problemen, mit meinen Themen zu anderen Menschen gehen kann und ihnen davon berichte und dann sie für mich beten. Und das ist ein Lernfeld, was uns besonders betrifft. Denn wir sind eine sehr individualistische Gesellschaft. Das bedeutet, dass wir sehr viel auf uns selbst schauen, dass wir uns sehr viel um uns selbst kümmern. Und wie viel Kraft kann es jetzt haben, wenn wir nicht nur bei uns selbst bleiben und unserer persönlichen Beziehung zu Gott, sondern wenn wir uns öffnen, wenn wir als Gemeinde, als Familie, als Hauskreis, als Paar, als Zweierschaft füreinander im Gebet einstehen. Mich hat dieser Vers zum Nachdenken gebracht, denn als 21-Jähriger habe ich weder eine Salbung mit Öl noch das Gebet der Gemeindeleitung genossen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es sind ja zwei Dinge, die hier erwähnt werden. Die Salbung mit Öl, die gibt es schon sehr, sehr lange und kommt aus dem Judentum. Dort wurde sie in vielen verschiedenen Arten und Weisen gebraucht. Jakobus greift sie mit auf, weswegen ich der Meinung bin, dass wir sie auch heute noch praktizieren dürfen. Was aber wichtig ist, dass wir dabei nicht den Gedanken bekommen, dass das Öl das magische Mittel ist, das dem Gebet erst die Wirkungskraft gibt, sondern es ist vielmehr eine starke und geistliche Ausdrucksform davon, dass der Geist Gottes mich berührt und wirkt. Das Gebet der Gemeindeleitung hingegen, das ist uns schon etwas bekannter, auch heutzutage noch. Ich denke, die Gemeindeleitung ist ein sehr guter Anlaufpunkt, wenn wir krank sind, aber auch bei anderen Problemen, denn diese Menschen haben eine gewisse geistliche Autorität und viel Erfahrung in, mit und durch ihr Amt. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass wir alle eine geistliche Autorität besitzen und wir alle in der Lage sind, für andere beten zu können. Und deshalb finde ich es besonders wichtig, an diesem Vers zu betonen, dass wir füreinander beten sollen. Dass, wie wir es oft in der Bibel erkennen, Gemeinschaft heilsam ist. Der Inhalt von Vers 14 geht in Vers 15 weiter. Wenn Sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Durch festes Vertrauen wird der Herr den Kranken oder die Kranke heilen. In der Elberfelder Übersetzung wird hier das Wort helfen anstatt heilen benutzt. Und ich finde diesen Zuspruch unglaublich, denn hier steht ganz konkret, Gott wird heilen. Er wird helfen. Glauben wir das? Wer vorhin beim Anleitungsvorlesen vom Tobi, bei der er diese ja fast schon passende monotone und sachliche Stimme verwendet hat, an einer Stelle rausgekommen ist, dem ging es wahrscheinlich wie mir, nämlich bei Vers 16. Vorher bekommen wir sehr viel Ermutigung und Ratschlag von Jakobus, aber jetzt am Ende liefert der Verfasser nochmal ein sehr leidenschaftliches Schlusswort ab. Und das klingt wie folgt. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, es steht da so. Und ja, es stimmt auch so. Sünde bekennen, füreinander beten, Heilung. Wichtig ist aber bei dieser Reihenfolge zu bedenken, dass wir nicht in ein falsches Denken geraten. Denn Sünde und Krankheit sind nicht immer in dieser Reihenfolge und in dieser Beziehung zu verstehen. Natürlich können wir beobachten, dass sehr viele Krankheiten von einer ungesunden Lebensweise herkommen oder auch Verletzungen von einer Sache, die nicht ganz so gut gewollt, vielleicht sogar falsch war. Wenn wir in die Bibel schauen, erkennen wir auch, dass Krankheit und Sünde zwei Dinge sind, die nicht von Gott geplant waren, sondern die Folge sind von einer geschädigten, einer verletzten Beziehung zu Gott, mit der Welt und den Menschen. Es soll jetzt aber auch gar nicht länger darum gehen, was Ursache, Grund oder sogar Schuld an Krankheit, Übel, Leid und Sünde ist, sondern was wir tun, wenn es uns schlecht geht. Und die Antwort, die sich wieder einmal wiederholt, ist beten. Und ja, es ist wichtig und deswegen wird es auch nochmal aufgegriffen, nämlich im zweiten Teil des Verses. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Wir haben große Kraft von Gott bekommen durch das Gebet. Ist mir das bewusst? Nein, nicht immer. Ich ertappe mich oft, dass ich ein einfaches, stupides, traditionelles Gebet spreche und leicht zögerlich Gott anwinsel: Kannst du mir bitte helfen? Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass dieses Gebet falsch oder schlecht ist, aber ich merke bei mir persönlich, dass es aus einer falschen Einstellung herauskommt. Denn Gott spricht hier mir zu, dass ich große Kraft mit meinem Gebet habe, dass ich etwas erwarten darf und sogar soll. Und ich habe gerade das Wort groß benutzt, dass ich Großes erwarten kann und soll. Das ist ein schwieriges Thema, denn Großes, was ist groß? Wir als Menschen vergleichen oft, wir stufen ein und sagen, welches Wunder groß und welches einfach klein ist. Das ist auch natürlich, dass wir vergleichen und einstufen. Aber ist es nicht herrlich, wenn wir sowohl beten und es passiert nichts Schlimmes und wir merken gar nicht, wie Gott uns bewahrt hat und wir merken, dass wir nach einem krassen Autounfall unversehrt aussteigen? Ich finde, das ist beides ziemlich groß. Bruder Andrew, Georg Müller und Jackie Pullinger sind für mich Vorbilder beim Thema Gebet. Diese drei Personen schreiben in ihren Büchern und Biografien darüber, was sie Faszinierendes durch Gebet mit Gott erlebt haben. Und sie haben dabei so eine demütige Haltung, dass sie immer proklamieren, dass das alles allein durch Gott passiert ist. Natürlich schreiben sie auch über ihr Gebetsleben, ihren Gebetsstil und auch, was das für eine Wirkung hat. Aber das, was dann passiert, ist allein von Gott. Sie ermutigen außerdem noch viel mehr dazu, dass wir das auch tun können, dass jeder und jede dieselbe Möglichkeit hat, solche Wunder zu vollbringen, wie es bei ihnen passiert ist. Bruder Andrew schreibt dazu: Wir gehen nicht davon aus, dass auf unsere Gebete hin irgendetwas passiert. Also passiert auch nichts. Eine sehr harte Aussage, die mich auch wieder trifft bei meiner Selbstkritik von vorhin. Ich erwarte nicht, dass etwas passiert, also passiert auch nichts. Ich denke, dieses Zitat kann man auch kritisch betrachten, denn ich habe auch schon für Dinge gebetet, für die ich nicht gedacht hätte, dass sie wirklich dann auch passieren, und sie sind passiert. Aber Gott spricht doch hier davon, dass wir Großes erwarten dürfen. Warum glauben wir das dann nicht? Warum erwarten wir es nicht? Wenn ich jetzt ganz feste an etwas glaube, dass es passiert, dann wird es aber auch nicht immer passieren, denn Gott ist kein Wunschautomat, das weiß ich aus dem Kindergottesdienst von früher hier. Gleichzeitig schreibt doch aber auch Jakobus, dass wir es erwarten sollen, dass wir damit rechnen sollen, dass das, was wir beten, auch passiert. Der Vers geht ja noch weiter, wenn es nach Gottes Willen ist. Gottes Wille könnte eine ganze Predigtreihe werden, aber ich möchte kurz auf diesen Aspekt eingehen, denn er ist sehr entscheidend. Wenn man noch etwas weiter in Jakobus 5 liest, dann gibt uns hier der Verfasser ein Beispiel aus dem Alten Testament, nämlich über den Propheten Elia. Elia, ein einfacher Mann, der eine sehr außergewöhnliche Freundschaft zu Gott hatte und der ihm so nahe war, dass er eine Ahnung davon hatte, was Gottes Wille war. Und mit dieser Ahnung hat er große Wunder bewirken können. Auch ich habe die Möglichkeit, Gottes Willen immer mehr zu erkennen, nämlich durch die Bibel, durch Zeugnisse, durch Erlebnisse. Und ich glaube nicht, dass es irgendwann den Moment gibt, wo ich mit dem Reagenzglas oder einer Anleitung vorne stehen kann und sagen kann, jetzt habe ich den Willen Gottes verstanden, das ist die Formel und nach der können wir beten und dann passiert alles, was eben nach Gottes Willen ist. Ich denke, es wird eine lebenslange Forschungsreise sein und wir dürfen uns immer wieder erstaunen lassen, wie Gottes Wille ist, was er vorhat. Ich habe aber noch ein Beispiel, um diese Logik näher zu bringen. Nämlich eine Person in der Bibel, die, ich behaupten würde, Gottes Willen am allerbesten kannte. Richtig, es ist Jesus. Jesus, wenn ich in den Evangelien lese, hat mit viel Macht und Autorität gesprochen, gebetet und gewirkt. Und wenn ich lese, dass er jemanden die Hand auflegt und für Heilung betet, dann kann ich mir sicher sein, dass ein Vers später steht, und der Mensch wurde geheilt. Und ich denke, dass es daran liegt, dass Jesus ganz genau wusste, dass er Autorität hat. Dass er sich dessen bewusst war, was Gottes Wille ist. Jesus hatte aber auch Momente, wo er gelitten hat. Im Garten Gethsemane hatte er sehr, sehr viel Angst. Und er war dem Egoismus sehr nahe, weil er sehr an sich und den Schmerz gedacht hat. Und genau in dem Moment betet er, aber dein Wille geschehe. Und das finde ich so faszinierend. Und da möchte ich weiter von Jesus lernen. Gottes Wille verstehen und sich unter Gottes Willen mit seinen persönlichen Gebetsanliegen stellen. Wir haben also Autorität von Gott bekommen. Wir haben eine Autorität in uns, die sich Heiliger Geist nennt. Und dieser Geist, der auch in Jesus war und wirkte, der darf in mir einfachem Mensch sein. Und wenn ich bete, dann darf ich für, mit und durch Gott Großes bewirken. Halleluja. Ich möchte gleich mit einem Zitat abschließen. Und während das Klavier gleich spielt, werden drei Fragen eingeblendet, über die ich euch einlade, nachzudenken. Danach werden wir eine Lobpreiszeit haben und in der können wir ganz praktisch werden. Es gibt die Möglichkeit, am Platz mit Gott zu reden, still im Lobpreis Gott die Ehre zu geben und ihm Danke zu sagen oder aber auch für sich beten zu lassen. Dazu werden gleich mit Maske und Abstand einmal die Gerry in der Küche, der Sebi im Foyer und die Simone im Stuhllager sein. Also Privatsphäre ist gewährt und Abstand auch und würden gerne für euch und eure Anliegen beten. Wenn du jetzt zu Hause bist, dann überleg dir, wenn du Gebet für dich möchtest, wen du jetzt anrufen, anfragen kannst. Der Theologe Charles Spurgeon aus dem 19. Jahrhundert sagte zum Thema Gebet: Prayer moves the hand that moves the world. Gebet bewegt die Hand, die diese Welt bewegt.